Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 des Industrial IoT Use Case Podcast. Schön, dass Sie oder ihr wieder mit dabei seid. Ich bin eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit und in dieser Folge erklären Ingo Lomp von der Firma Stanol und Volker Krümpel von der Firma Mindspider, wie sich die Blockchain-Technologie einsetzen lässt, um einen konkreten Nachweis für fair gehandeltes Zinn zu erbringen. Dabei gehen wir ebenfalls darauf ein, was die Blockchain überhaupt ist und wie diese in dem Zusammenhang funktioniert und einsetzen lässt. Kurz zu Volker vorab, er ist Justiziar, also Rechtsberater, insbesondere für die Themen rund um Compliance. Vor seiner Tätigkeit bei Mindspider war Volker 8 Jahre lang als Konzernjurist der koreanischen Hanwha-Gruppe tätig, eines auch an der Nasdaq-Börse gelisteten internationalen Konzerns. Die Mindspider AG ist ein Tech-Startup, das eine auf der Blockchain-Technologie basierende Infrastruktur entwickelt und betreibt. Mit dieser lassen sich Informationen zum Beispiel zur Nachhaltigkeit einfach und sicher entlang der Lieferkette wiedergeben und auch bewerten. Mindspider arbeitet hier mit führenden Unternehmen zusammen, wie zum Beispiel Volkswagen, Google, Cisco und einigen weiteren, die man kennt. Einige Worte noch zu Ingo. Er ist verantwortlicher Projektmanager bei Stanol mit dem beruflichen Hintergrund als Verfahrenstechniker im Bereich chemischer Betriebstechnik und ist aber auch Betriebswirt. Seit 2018 ist er bei Stanol und beschäftigt sich seit den 90er Jahren mit Zinn und Zinnlegierung und deren Anwendungen in der Elektronik. Er ist auch erster Ansprechpartner für die Produktreihe Fertin und alles rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Stanol. Stanol macht seit 1879 Lötechnik und ist made in Germany. Das Produktprogramm umfasst Lötzinn, Lötdraht sowie ein umfassendes Sortiment an Zubehörartikeln und vielem mehr. In der heutigen Folge gehen wir vor allem darauf ein, wie man Nachhaltigkeit überhaupt entlang der Supply Chain messbar gestalten kann. Man kennt Beispiele aus dem privaten Umfeld, zum Beispiel nachhaltiger Kaffee, da steht zwar Fairtrade drauf auf der Verpackung, das ist auch schön und gut, aber kennen wir wirklich alle beteiligten Lieferanten in dieser Supply Chain? Wer untersucht es überhaupt und welche Infos werden verheimlicht und vielleicht auch gar nicht veröffentlicht? Wir nutzen heute das Gespräch, um das gemeinsame Projekt von Stanol und Mindspider vorzustellen und auch die Mehrwerte einer lückenlosen und manipulationssicheren Blockchain und eben auch mit dem Nachweis über die gesamte Lieferkette von fair gehandeltem Zinn. Wir erfahren darüber hinaus, wie die Supply Chain von Zinnerzeugung überhaupt aussieht, also von der Mine bis zum Endverbraucher, welche Vorteile die Blockchain hier in Bezug auf den Nachweis der Nachhaltigkeit über Zertifikate mitbringt. Dann sprechen wir zu Gutachten, Versicherungsinteressen, auch die Gesetz- und Rechtslage, die hier wichtig ist und vor allem auch die zukünftigen Einflüsse auf Lieferantenbewertung. Und ja, alles in allem ein wirklich tolles Vorzeigeprojekt, wie ich finde, direkt aus dem Mittelstand und das Thema Blockchain wird hier auch mal einfach erklärt und das für einen guten Zweck. Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei dieser Folge mit Ingo Lomp von Stanol und Volker Krümpel von der Firma Mindspider. Hallo Ingo und hallo Volker, herzlich willkommen zur Nachhaltigkeitsreihe des Industrial IoT Use Case Podcast. Ich freue mich sehr, euch heute dabei zu haben. Wie geht's euch denn zurzeit? Und was gibt's Neues? Ingo, ich schaue mal in deine Richtung.
Mir geht's soweit gut, auch wenn ich jetzt schon seit 4 Monaten im Homeoffice bin. Aber ja, man hat sich mittlerweile daran gewöhnt, man kommt da gut mit klar. Und solange die Breitbandverbindung stabil ist und das Arbeiten zulässt, ist alles in Ordnung. Nein. Danke der Nachfrage, alles gut.
Ja, Volker, wie ist bei dir? Auch alles gut soweit?
Ja, eigentlich ganz ähnlich. Ne? Also man hat sich eingestellt auf die Situation und es klappt bei uns auch ganz gut. Zumal wir auch vorher schon sehr, viel mit Videokonferenzen und so gearbeitet haben, war das jetzt keine große Umstellung. Ja. Und mir persönlich geht es auch sehr gut. Also alles gut.
Okay, top, das freut mich. Ja, ich habe in unserem Podcast-Intro eben schon einige Punkte über euch und die Rolle bei Stanol und auch bei Mindspider erläutert, aber ich denke, es wäre gut, wenn ihr persönlich noch 1 oder 2 Punkte zu euch und eurer jetzigen Rolle sagen könntet. Ich weiß nicht, Ingo, magst du anfangen mit einer kurzen Vorstellung zu deiner Person?
Ja, klar. Also mein Name ist Ingo Lomp, 50 Jahre alt, bin bei der Firma Stanol Projektmanager seit 2018. Habe da Projekte in meinem Aufgabenbereich, die um Automatisierung von Arbeitsabläufen gehen, Digitalisierung, aber auch strategische Entscheidungen und Entwicklung und auch Investitionsplanung. Das geht halt immer in diese Richtung. Ne? Und ich bin zwar erst seit 2018 bei der Firma Stanol, bin aber eigentlich schon seit über 30 Jahren mit dem Markt so vertraut, beschäftige mich also schon mit Zinn und Loten und Lötlegierung und so weiter schon sehr, sehr lange.
Okay. Volker, wir gehen auch später sowieso nochmal auch auf euer Unternehmen ein. Vielleicht kannst du ja auch noch 1, 2 Punkte zu dir sagen, was du genau bei Mindspider machst und ja, wie du da unterwegs bist von deiner Historie her.
Ja, gern. Also erstmal, mein Name ist Volker Krümpel, wie schon gesagt. Ich bin 47 noch, ich bin bald 48 Jahre alt. Und ich bin jetzt seit 2,5, fast 3 Jahren bei Mainz weiter, also von Anfang an dabei. Und war vorher über 8 Jahre in einem großen internationalen Konzern, in einem koreanischen Konzern, als Justiziar tätig. Und habe da eigentlich auch Compliance sehr viel gemacht, insbesondere internationale Compliance. Und das war dann auch für mich der Einstieg in Mainz weiter, weil eben da auch sehr viel Compliance-Themen natürlich super relevant sind.
Okay, ich greife das Thema und euer Kerngeschäft dann gleich nochmal auf. Für mich wäre zu Beginn noch kurz interessant, ein wenig mehr zu Stanol zu sprechen. Ingo, ich denke, viele kennen euch vielleicht aus dem Handwerksbetrieb, wenn es um Lötzinn, Lötdraht, Lötpaste geht. Aber ihr macht ja auch noch viel mehr. Vielleicht kannst du da einen kurzen, sag ich mal, Rundumschlag geben, was Stanol sonst so macht und was vielleicht auch ein Stück weit eure Historie ist.
Ja, fangen wir mit der Historie an. Also Stanol ist wirklich schon ein Unternehmen mit einer langen Geschichte. Es wurde vor 140 Jahren in Wuppertal gegründet, damals von einem Klempner. Der hat dann einfach noch Lötwasser und Lötöle mit in sein Portfolio aufgenommen und hat das dann weiter nach vorne getrieben. Seit den 50er Jahren ist es dann so, dass wir schon in die Elektrotechnik und in die Elektronik geliefert haben. 50er Jahre kann man sich vorstellen, da ging das mit den Fernsehern los und die Elektronik nahm so langsam auch Einzug in die Privathaushalte. Ne? Ja, so ging das dann immer weiter, bis dann irgendwann mal zur Jahrtausendwende, nachdem das Unternehmen an amerikanischen Unternehmen verkauft wurde, durch die Familie Dörr zurückgekauft wurde, die jetzt auch immer noch in der Geschäftsleitung drin sind. Das heißt also, es ist jetzt wieder ein familiengeführtes Unternehmen. Der Hauptsitz von der Firma Stanol ist in Velbert. Obwohl es ja damals in Wuppertal gegründet wurde, ist es vor ein paar Jahren nach Velbert umgezogen. Wir haben noch eine Niederlassung in Süddeutschland, in der Nähe von Ingolstadt, in Schrobenhausen. Haben aber auch, weil wir auch sehr stark international tätig sind, noch eine Niederlassung in Amerika, in Chicago und in China, in Shanghai, Pudong haben wir auch noch eine kleine Niederlassung. Von den Produkten her ist es ja, du hast es ja schon angesprochen gehabt, klar, man kennt uns als Lotlieferant und Lötdrähte, Lotpasten machen wir natürlich auch. Zu unserem Kerngeschäft gehört aber auch nach wie vor Flussmittel und auch noch alles, was so ein bisschen Peripherie ist, ne? Alles, was in so eine Baugruppenfertigung mit reingeht. Also wir liefern auch Lötgeräte oder Messgeräte über Partner teilweise. Und und wir liefern natürlich auch eine Menge Expertise. Wir haben halt sehr gute Anwendungstechniker, die über sehr viel Erfahrung verfügen und stehen somit auch mit, auch gerade im After Sales noch sehr nah am Kunden noch dabei.
Jetzt hast du gerade Baugruppen angesprochen. Wo finden die so standardmäßig Einsatz in der Industrie?
Ja, das ist eigentlich sehr vielfältig. Ne? Das ist natürlich ein großer Teil Automobilzulieferer. Das heißt also, Second-Tier-Lieferer sind unsere Kunden. Es geht aber auch viel in Unterhaltungselektronik oder weiße Ware. Meistens nicht immer direkt über den, der es in den Markt bringt, sondern es sind dann halt EMS-Fertiger, die das dann anschließend weiterliefern an die eigentlichen, die Geräte dann zusammenbauen und auf den Markt bringen.
Okay.
Natürlich gibt es, aber du hast es ja auch schon angesprochen, es gibt natürlich auch noch den Do-it-yourself-Markt, also den P2C-Markt, da sind wir auch stark vertreten, weil es ist für viele halt ein fester Begriff, der Stanol, das wird viel mit Lötdraht in Verbindung gebracht. Den beliefern wir aber nicht direkt, sondern wir beliefern das eigentlich nur über Großhändler. Das heißt, wir haben reines B2B-Geschäft.
Okay. Jetzt sprechen wir in diesem Podcast zu Themen wie Blockchain, IoT, neue Technologien und so weiter. Wie seid ihr denn überhaupt da hingekommen oder was ist überhaupt die Intention, jetzt auch in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen mit solchen neuen Technologien? Also ihr kommt ja irgendwo aus einem klassischen Produktgeschäft. Was war so der Auslöser oder die Intention, in diese Richtung zu gehen?
Ja, das war eigentlich ein guter Zufall, sagen wir es mal so. Und zwar ist ein gemeinnütziger Verein an uns herangetreten. Der Name ist Naga IT. Die hatten sich als Bildungsauftrag im Prinzip und als Machbarkeitsstudie mal vorgenommen, eine völlig fair hergestellte Computermaus zu bauen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen trivial, ist es aber gar nicht, weil wenn man das mal auseinander nimmt, was in so einer Computermaus alles drin ist, dann ist das schon eine ziemlich tiefe Kette, was da alles so zusammenhängt. Und unter anderem ist natürlich auch eine Baugruppe da drin, die auch natürlich Zinn enthält. Und ja, die haben uns dann halt angesprochen von wegen, ja, wir suchen halt jetzt jemanden, der ja, nachweisen kann, dass das Zinn, was er verwendet, halt ja, aus dem fair gehandelten Bereich kommt oder aus dem Recyclingbereich oder in irgendeiner Art, dass man das mit dieser Computermaus gut in Verbindung bringen kann. Und ja, das hat uns sehr interessiert. Das haben wir aufgegriffen, haben dann gemeinsam mit dem Verein dann halt auch eine Lösung gefunden und auch ein Lötdraht auf den Markt gebracht, der genau diese Kriterien erfüllt. So, und aber irgendwie hat uns das Thema nicht losgelassen. Wir haben dann also weitergemacht und haben halt geguckt, okay, wie können wir denn jetzt mal wirklich auch prüfen, dass das Zinn, was wir einsetzen, man muss dazu sagen, das Zinn kommt manchmal aus ganz vielen verschiedenen Minen auf der Welt, wo auch ganz, ganz viele dabei sind, die wirklich nicht wirklich gut sind. Das heißt also, da gibt es Kinderarbeit, da gibt es ganz viel Umweltverschmutzung, gerade diese kleinen Bergbauen, die also auch dann teilweise illegal sind. Da muss man schon sehr vorsichtig sein. Und wir haben halt dann so lange gesucht, bis wir eine Mine gefunden haben und einen Partner gefunden haben, der wirklich ja, unsere Vorstellungen und Ansprüche da einfach mal erfüllt hat. Und das ist die Firma Minsur, die Mine San Rafael in Peru. Und haben uns dann halt überlegt, okay, wir bringen jetzt mal einen Zinn auf den Markt, was wirklich nachweislich fair ist. Um das zu überprüfen, haben wir auch einen unabhängigen Berater mal dahin geschickt nach Peru. Der ist dann halt wirklich mit einem Fragenkatalog dahingegangen und hat sich das alles angeguckt, hat es fotografiert, hat mit den Leuten gesprochen, hat sich das Umfeld angeguckt und hat auch uns dann bestätigt, dass das alles in Ordnung ist. Und so ist dieser Brand Fairtin bei uns mal entstanden, also ein Zinn, was nachweislich fair gehandelt und die ganze Kette eigentlich fair ist.
Ja, ja. Ich finde es, also das wollte ich auch gerade fragen, mit wem man da überhaupt spricht, wenn man so ein Thema angeht, aber du hast es ja jetzt auch schon ein bisschen beantwortet, das heißt, ihr habt einen externen Berater mit drin gehabt, der aus diesem Umfeld wahrscheinlich kam, weil ihr müsst ja auch erstmal in-house diese Expertise irgendwo aufbauen und schauen, wer sind überhaupt die Stakeholder, mit wem spricht man da, fährt man mal vor Ort hin, begleitet das Ganze, es sind ja auch Ressourcen, die ihr da reinsteckt wahrscheinlich, ne?
Genau, und wir wollten es auch unabhängig haben, das heißt also, es sollte nicht so, dass jetzt von uns einer dahin fährt und mal eben guckt, sondern es sollte wirklich objektiv betrachtet werden. Und wir hatten dann so, dass wirklich einer, der sich mit ökologischen, sozialen, nachhaltigen Lieferketten auseinandersetzt, der Herr Sendelbach. Und wie gesagt, der hat einen ganz großen Fragenkatalog und ist dann damit losgezogen und hat das dann wirklich objektiv beurteilt. Dabei ist es halt, wie gesagt, rausgekommen, dass es halt wirklich mit dieser Mine wunderbar klappt. Naja, wir haben halt diesen Brand dann irgendwann mal gemacht und es kamen dann auch schon die ersten Interessenten. Und irgendwann kommt man dann halt an den Punkt, wo man dann fragt, okay, wie weisen wir das denn nach? Und wir haben dann halt so, der Kunde kriegt dann quasi so ein Zertifikat von uns, da steht dann drauf, dass das alles super ist. Das ist jetzt erstmal schön, aber ist halt immer noch dann die Frage, ne, stimmt das alles so?
Ja, jetzt mal eine kurze Zwischenfrage. Wer sind denn da eure Kunden und was ist die Intention der Kunden?
Ja, das sind natürlich Kunden, die auch gerne im öffentlichen Fokus sind. Ne? Ob das jetzt ein großer Automobilhersteller ist, ob das ein großer Hersteller von weißer Ware ist, also Waschmaschinen, Spülmaschinen oder irgendwie sowas. Irgendwelche Unternehmen, die wirklich ihre Produkte bei den Endverbrauchern platzieren. Und die dann vielleicht auch nachweisen wollen, okay, das ist unser Öko-Produkt oder unser nachweisliches Produkt für fairen Handel und die das vielleicht auch marketingmäßig nutzen.
Jetzt hattest du gerade gesagt, jetzt besteht ja das große oder die große Herausforderung, das Ganze wirklich nachzuweisen. Wie seid ihr da vorgegangen, technologisch? Und jetzt schaue ich auch so ein bisschen so langsam in deine Richtung, Volker. Wie seid ihr da zusammengekommen und oder ja, wie waren so der Start dann auch mit der Firma Mindspider zu diesem Thema?
Ja, das war auch wieder ein glücklicher Zufall, weil die Mine in Peru hatte natürlich, mit denen haben wir sehr viel gesprochen, mit denen haben wir einen sehr engen Kontakt gehabt und die haben das natürlich so im Hinterkopf gehabt, dass wir da für das Thema auch offen sind. Und die Firma Mindspider hat Kontakt zu der Firma in Peru und ja, die haben uns quasi zusammengebracht. Und dann gab es dann halt eine Telefonkonferenz und ging es dann halt darum, ja, ist das was für euch und könnt ihr euch das vorstellen? Und ja, dann haben wir das intern diskutiert und ja, dann haben wir so die ersten Termine mal gemacht.
Volker, ihr macht ja Sustainable und Responsible Supply Chain Tracking. Was genau ist da euer Kerngeschäft und wie sind dann auch die Schnittstellen zum Thema IoT, Blockchain und so weiter? Wir hatten ja jetzt noch keine Vorstellung gemacht. Kannst du dazu vielleicht nochmal kurz ein, zwei Punkte sagen zu den Hintergründen?
Also zunächst mal sind wir ein Technologieunternehmen. Das heißt also, wir stellen eine Technologie bereit, mit der man Informationen entlang der Lieferkette weiterreichen kann. Nach bestimmten Kriterien. Und dazu gehören vor allen Dingen natürlich auch Nachhaltigkeitsinformationen. Also Informationen dazu, wer in der Lieferkette ist und Informationen dazu, wie nachhaltig diese Lieferanten arbeiten und wer da über wen was entlang der Lieferkette weitergibt. Das ist ein wichtiger Punkt, weil das bisher eben sehr schwierig ist. Und da kommt dann die Technologie ins Spiel, die wir nutzen. Das ist die Blockchain-Technologie, wie schon gesagt. Und die ist halt ja relativ komplex, aber sie führt dazu, dass man eben elektronisch Informationen entlang der Lieferkette durchreichen kann, ohne dass die verändert werden können. Und in einer Weise, die man eben nachher auch, die einem nachher ermöglicht, zu erkennen, wer denn das in der Lieferkette jeweils war. Also das war jetzt in drei Sätzen zusammengefasst
quasi. Ja, ja, ja. Mit welchen Anforderungen seid ihr dann, sage ich mal, zusammengekommen in diesem Projekt? War das so ein klassischer Fall für euch oder war das, wie seid ihr da vorgegangen in dem Projekt?
Also zunächst mal war es so, dass wir durch zwei große Pilotprojekte auf Minzur kamen. Und zwar vor allen Dingen eins mit Google, wo wir die Lieferkette von Google eben tracken sollten. Das war der Auftrag. Das heißt, zunächst mal sollten wir ermitteln, wer ist denn überhaupt in der Lieferkette? In diesem Fall für Zinn. Und sind dann entsprechend rückwärts, also von Google aus, losgelaufen, haben uns die jeweiligen Lieferanten für bestimmte Bauteile eben nennen lassen, haben gefragt, ob die uns die mitteilen wollen. Und sind dann von einem Lieferanten zum nächsten Vorlieferanten vorgerückt und so weiter und so weiter. Und dann kam man irgendwann zum Beispiel auch bei Minzur an. Und dann haben wir angefangen, von dort aus in die andere Richtung quasi, die Informationen entlang der Lieferkette weiterzureichen, von einem Player zum nächsten. Und zwar in diesem Fall eben jetzt mit unserer Technologie, mit der Blockchain-Technologie. Wir haben dazu ein Produkt gebaut, ein Minimum Viable Product, so nennt man das. Das ist also ein ganz rudimentäres Software-Tool, mit dem man das machen kann, was erstmal ohne viel Schnickschnack aufgebaut ist, sondern erstmal nur belegen sollte, dass diese Technologie es ermöglicht, Informationen in einer bestimmten Art und Weise durchzureichen. Und wir wollten das testen. Und so kamen wir dann eben auf Minzur und der Lieferkette und insbesondere auch eben auf Beteiligte, die auch andere Cases natürlich haben, insbesondere auch wie Ingo zum Beispiel, also die Firma Stanol. Und ja, so kommt man eben natürlich dann mit vielen Playern ins Gespräch, mit denen man dann das weiter ausführt und testet und damit arbeitet.
Ingo, was waren denn Daten, die ihr da mit reingeliefert habt jetzt? Also sind das irgendwo Produktdaten vor Ort aus einem System, was von euch, was es schon gibt, wo man die Schnittstellen nur nimmt? Oder was sind so relevante Daten in dieser Kette jetzt, die von euch kommen?
Ja, es soll ja die komplette Kette abgebildet werden. Das heißt also, es kommt Zinn bei uns rein. Das heißt also, die Lieferpapiere, die Ursprungszertifikate und so weiter, die würden damit reinlaufen. Wir verändern das Material aber auch noch. Das heißt, wir packen noch andere Legierungselemente mit dabei, machen da ein Lot raus, analysieren das in unserem eigenen Labor, erstellen Zertifikate, die auch dann wieder mit hochgeladen werden. Das heißt also, man kann sehen, okay, da kommt die Menge rein, aus der wird die Menge gemacht und geht dann anschließend weiter. Das heißt, dann geht es anschließend auch, an welchen Kunden das geht und in welcher Menge. Das sind so die Informationen, um das lückenlos halt auch zu haben.
Ja, ja. Wie ist denn die genaue Kette? Kannst du da mal drauf eingehen? Also wenn ich jetzt mir wirklich vorstelle, von der Mine über die Schritte, die ihr durchlauft, bis wirklich hin zum Endkunden, kannst du es mal kurz skizzieren, wie das genau funktioniert?
Ja, wenn wir jetzt mal die ganzen Transportwege mal wegnehmen, sieht es eigentlich so aus, dass die Mine holt ein man nennt das Konzentrat aus dem Berg raus. Also das ist irgendein Gestein, was eine gewisse Menge an Zinn enthält. Das geht dann erstmal zum ersten Smelter. Der macht, der holt das Metall quasi da raus. Der veredelt das, holt das Metall raus. Und dann geht das in die erste, ja, entweder auf die erste Handelsplattform, sprich über eine Börse zu den Tradern, in irgendwelche Zwischenlager, bis es dann mal irgendwann bei dem ersten, ja, Verwender ankommt. Das wären dann zum Beispiel wir. Material kommt dann bei uns rein, wird auch wieder veredelt, wird dann zu Drähten, zu Pasten, zu Blöcken oder wie auch immer, zu irgendeinem Produkt, was wir dann anschließend zum Kunden bringen. Der Kunde lötet damit Baugruppen und diese Baugruppen gehen dann weiter an denjenigen, der die dann zusammenbaut, bis dann mal ganz am Ende der Kette dann mal irgendein Produkt beim Endverbraucher landet. Also sind schon einige Schritte zwischen. Plus die ganzen Transportwege. Und das ist ja das Schöne bei dieser Blockchain, man kann das halt lückenlos abbilden.
Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt diese gesamte Supply Chain anschaue, sind das Zertifikate, die einerseits von dem, sag ich mal, von der Mine kommen, also wo jetzt schon, wie hattest du es gerade genannt, das Ursprungszertifikat erstellt wird, bis über diesen, dann den Smelter?
Den Smelter, genau. Den Schmelzer im Prinzip, der erstmal da das Zinn rausholt. Ja.
Okay, das heißt, all diese verschiedenen Schritte der Supply Chain, also vom Konzentrat über den Smelter, über die Handelsplattform, über den ersten Verwender bei euch und so weiter, die erstellen alle ein Zertifikat und dieses wird in die Blockchain implementiert oder wie funktioniert das genau?
Genau, es wird vor allen Dingen manipulationssicher übertragen. Das ist ja, glaube ich, so das Wichtige dabei. Ne? Das heißt also, die Daten werden hochgeladen, es gibt eine Plausibilitätsprüfung, es gibt eine Echtheitsprüfung und wenn die Daten einmal da drin sind, dann können die nicht mehr verändert werden. Das ist eigentlich so das Spannende. Mhm. Und im Vergleich zuvor haben wir, ich sag mal, wenn wir von einem Trader Material kaufen, dann kriegen wir von dem Trader halt das Material plus ein Zertifikat. Aber was davor gewesen ist, das wissen wir nicht. Ne? So wie unser Kunde, der kriegt dann von uns ein Zertifikat. Aber was davor gewesen ist, weiß er dann auch wieder nicht. Ne? Mhm. Das will er vielleicht auch nicht immer wissen, Status jetzt. Aber ich sag mal, im Zuge der ganzen Veränderungen, der wir auch sind, ist die Transparenz immer wichtiger. Und auch wenn nicht jeder Kunde vielleicht alles sehen kann, wenn er dann in der Blockchain ist, ist es aber trotzdem verankert. Das heißt also, wenn es dann mal wirklich zu einem Klärungsfall kommen würde, sind die Daten da und können eingesehen werden.
Okay, super spannend. Volker, wie genau funktioniert das denn mit der Blockchain-Technologie? Kannst du mal ganz kurz für die Hörer, die jetzt auch gar noch nicht mit dem Thema mal zu tun hatten, mal kurz umreißen, was ist die Blockchain-Technologie und wie setzt man das jetzt hier konkret ein?
Ja, sehr gern. Also zunächst mal ist es so, dass wir als Mainzweiger uns überlegt haben, was sind denn die Bedürfnisse, die die Beteiligten in der Lieferkette haben, um Informationen weiterzugeben. Und dazu muss man zunächst mal verstehen, dass erstmal von dem Wettbewerbsgedanken Informationen nur zurückhaltend durchgereicht werden, weil Leute verschiedene Sorgen haben. Zum Beispiel, dass man umgangen wird, dass Wettbewerber erkennen können, wer ist denn der Zulieferer von meinem Konkurrenten und welche Mengen laufen denn überall so durch. Das sind halt zum Teil hochinteressante Informationen, die natürlich erstmal wichtig sind, um Nachhaltigkeit zu beurteilen, aber die natürlich auch für viele Wettbewerber hochvertrauliche Informationen enthalten. Und jetzt möchte man auf den ersten Blick auch, als wenn man im Wettbewerb steht, werden zunächst mal immer NDAs unterschrieben, Vertraulichkeitserklärungen. Die kann man nicht einfach so mal weglassen. Da ist man eben auch verpflichtet. Das heißt also, dann fragt man sich halt, wie soll das denn jetzt faktisch laufen, dass ich Informationen weitergebe, obwohl ich alle möglichen NDAs unterschreiben muss und meine Zulieferer genauso. Ich möchte auch nicht unbedingt jedem alles wissen lassen. Und jetzt hatten wir vor ein paar Jahren überlegt, wenn man Informationen durchreicht, sollte das nach bestimmten Spielregeln laufen. Nämlich, dass ein Teil der Informationen vertraulich bleiben. Die werden also nur von einem zum nächsten weitergegeben, also die ohnehin schon in einer unmittelbaren Handelsbeziehung sind. Und andere Informationen, die eben entlang der Lieferkette jeder auch sehen darf oder soll, die werden in einen anderen Bereich abgelegt und entlang der Lieferkette durchgereicht und sind dann später auch für alle weiteren in der Folge sichtbar. Das heißt also, Ich habe die Möglichkeit, vertrauliche Sachen erstmal so abzulegen, dass sie, wie schon gesagt, nicht verändert werden können, aber gleichzeitig auch unter Umständen als Beleg mal herausgeholt werden, wenn es zum Beispiel darauf ankommt, bestimmte Nachweise zu treffen, zum Beispiel zu irgendwelchen Lieferdaten oder wie auch immer. Jetzt mit Technologie, da ist es so, dass wir das so machen, dass bei dem Eingangsdatensatz, der reinkommt, der wird nach mit einem bestimmten Protokoll verarbeitet. Das muss man sich so vorstellen, wie das TCP-IP-Protokoll oder andere Protokolle, die sind zunächst mal Regeln, die wie Informationen von einem zum nächsten weitergegeben werden. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel ein E-Mail-Programm habe und ich möchte an dich eine E-Mail schicken, dann mache ich mir erstmal eigentlich relativ wenig Gedanken, wie das eigentlich funktioniert. Ich nutze einfach ein E-Mail-Programm, schreibe die E-Mail und bin mit irgendeinem Web-Provider verbunden, der eben dafür sorgt, dass die weitergegeben wird. Aber das kann der, weil man international sich auf bestimmte Regeln verständigt hat, wie das läuft. Welche Informationen also im Header der E-Mail drin sind und was wie weitergereicht wird und andere Sachen, die eben vertraulich sind, die eben nicht jeder sehen darf, wie den Inhalt einer E-Mail. Und bei uns vom Prinzip her auch erstmal, dass wir ein Protokoll geschrieben haben. Das nennt sich das MindSpider-Protokoll. Da wird zum Beispiel geregelt, wie die Informationen technisch von einem zum nächsten gegeben werden, welche Voraussetzungen bestehen müssen, damit jemand einen Datensatz überhaupt öffnen und weiterreichen kann. Es ist auch dann geregelt, welche Inhalte er lesen darf. Also das läuft dann eben in diesem Fall mit bestimmten Keys, so nennt man das. Das sind die Schlüssel, die einen berechtigen, bestimmte Sachen zu lesen oder eben auch nur weiterzureichen. Und die brauchen, dieses ganze Konstrukt braucht auch eine Infrastruktur, eine Hardware-Infrastruktur, die das verarbeitet.
Ja.
Und jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt der Blockchain-Teil dazu. Dort läuft es anders als bei E-Mail so ab, dass das dezentral gestaltet werden kann und dass zunächst mal Datenpakete in einer bestimmten Art und Weise verschlüsselt werden. Diese Schlüssel dann weitergereicht werden, aber nur in einer bestimmten, diese Verschlüsselungstechnologie arbeitet so, dass immer, wenn ein Datensatz generiert wurde, dann wird da ein Hashcode generiert. Wenn ich jetzt die nächste Information dranpacke, dann nimmt man diesen...
Was ist denn ein Hashcode? Nur mal kurz zwischendurch gebracht.
Das Verschlüsselungsergebnis quasi in einer langen Datenkette.
Ja, okay.
Und die ist einmalig. Also nehmen wir an, ich habe ein PDF und das verschlüssel ich jetzt. Da kommt immer dasselbe Ergebnis raus, wenn ich diesen Verschlüsselungsvorgang durchziehe. Habe dann nachher einen Code, den kann ich umgekehrt aber nicht zurück entschlüsseln, wenn ich nicht bestimmte weitere Informationen habe, weitere Keys habe. Das heißt, also ich kann das nur in einer Richtung erkennen, okay, es ist verschlüsselt, aber ich kann auf jeden Fall sehen, wenn ich jetzt dieses Ergebnis, also nehmen wir an, ich habe eine E-Mail, ich habe jetzt ein PDF, das ist verschlüsselt worden, dann ist das Verschlüsselungsergebnis ein langer Datensatz. Jetzt packe ich zum Beispiel eine weitere Information dazu und beides zusammen, mein vorheriges Verschlüsselungsergebnis und das neue, verschlüssel ich wieder zusammen als Paket. Dann habe ich einen neuen Verschlüsselungscode. Wenn ich jetzt irgendeine Komponente hierbei verändern würde, also neben meinem Ursprungs-PDF, würde ich einen Bildpunkt ändern, dann wäre das Verschlüsselungsergebnis ein anderes. Und so kann ich sehen, oh, das ist miteinander verknüpft. Ich kann da nicht irgendwo zwischendurch mal was tauschen. Und jetzt muss man sich das über eine ganz lange Kette vorstellen, von einem zum nächsten und so weiter. Wenn da irgendeiner im Verlauf dieser Kette irgendeinen Bildpunkt ändern würde oder irgendeine Information ändern würde, dann passt das nicht mehr mit den Verschlüsselungsergebnissen überein. Und so kann man nachweisen, oh, da ist irgendwas verändert worden. Oder man kann sehen, jemand kann etwas nicht öffnen, weil er hat eben nicht den passenden Key dazu, um diese Sachen zu entschlüsseln.
Das heißt, wenn der Smelter jetzt beispielsweise in dieser Kette ein Zertifikat irgendwo anpasst oder ändert, würde man das direkt irgendwo sicherstellen können. Okay.
Genau, man kann dann sofort feststellen, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und dann muss man genau hingucken und sagen, Moment mal, was ist das denn hier? Ist da ein Datensatz neu generiert worden? War der nicht mehr der gleiche wie vorher und so weiter? Und das ist im Grunde so hochkomplex verschlüsselt, dass man das eigentlich gar nicht ohne weiteres ändern kann. Ne? Also man muss da, und das ist zum Beispiel auch eine weitere Ebene, bei der Blockchain-Technologie kann man verschiedene Mechanismen nutzen, um etwas dezentral zu gestalten. Das heißt also, dann ist der Server, die Hardware, die das macht, nicht mehr nur in einer Hand, sondern in den Händen von ganz vielen verschiedenen Instanzen, die sich auf einen bestimmten Konsensmechanismus, so nennt man das, einigen und sagen, wenn eine bestimmte Anzahl an Leuten, also an Rechenoperationen gleich sind, dann unterstellen wir, das Ergebnis ist richtig, dass es wahr und weiterverarbeitet werden. Und weil das eben auf ganz vielen Operationen oder Hardware-Elementen gleichzeitig passiert, ist die Chance, das zu verändern, nochmal geringer. Also es geht dann nicht nur darum, irgendwas zu entschlüsseln, sondern ich müsste überall gleichzeitig die Ergebnisse ändern. Und das ist dann kaum noch wirtschaftlich machbar.
Ja,
das
ja,
zu einer sehr hohen Sicherheit führt. Und das führt dazu, dass ich Daten eben letztendlich unveränderlich entlang einer Lieferkette durchreichen kann, weil ich technologisch das so verschachtelt, verschlüsselt habe und weitergereicht habe an verschiedenen Elementen, über verschiedene Instanzen, sodass eigentlich kaum noch eine Chance besteht, dass irgendwer das irgendwie manipulieren könnte.
Okay, verstanden. Wer ist denn eigentlich am Ende der Endanwender für so ein, also für das Ergebnis, was ihr liefert? Also ihr habt ja dann irgendwo eure Technologie, die ihr zum Einsatz bringt. Wer, muss ich mir das vorstellen, dass denn jemand ein Dashboard irgendwo erhält, wo man diese, sage ich mal, Supply Chain dann eben entsprechend ja tracken kann oder überwachen kann durch das, was ihr da einbringt? Oder ja, wer ist der Endanwender und wie sieht das dann aus?
Also da kann man eigentlich den Weg des Zins als gutes Beispiel nehmen. Man hat zum Beispiel eine Mine, die sagt sich, ja, es gibt Leute in der Welt, die wollen wissen, ob die Menge, die ich hier produziere, auch wirklich von unserer Mine kommt.
Ja.
Jetzt haben wir bei unserem MineSmarter-Protokoll noch eine weitere Ebene hinzugenommen. Wir haben gesagt, es ist, also wir nennen das Mass Balance Prinzip, also da ist immer eine bestimmte Massenbilanz einzuhalten. Das bedeutet also, ein Unternehmen, das ein Material in die Lieferkette reinliefert, wird zunächst mal bestätigt, dass welche Menge es in einem bestimmten Zeitraum eben produziert oder produziert hat, beziehungsweise produzieren kann. Zum Beispiel, sagen wir mal 10 Tonnen, irgendeine beliebige Zahl. Dann ist, wird ein Zertifikat generiert über 10 Tonnen. Beziehungsweise diese Firma hat die Berechtigung, maximal bis zu 10 Tonnen an Zertifikaten über das MineSpider-Tool zu generieren. In diesem Sinne meine ich jetzt ein Zertifikat, das MineSpider-Zertifikat. In dieses MineSpider-Zertifikat kann es eigene Dokumente hochladen, die aber immer an ein bestimmtes Volumen geknüpft sind, also an eine bestimmte Liefermenge. Und die kann eben maximal 10 Tonnen sein. Jetzt ist der nächste Abnehmer, der nimmt zum Beispiel von diesen 10 Tonnen 8 ab, der hat, der kriegt dann auch Zertifikate über maximal 8 Tonnen, kann also nur mehr rausgeben. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel später auf die Idee komme, ich verdopple jetzt mal die Menge, weil ich weiß, der Händler, der jetzt von Minster was gekauft hat, von der Quelle, der weiß, das ist sehr gutes Material, hat auch sehr gute Nachhaltigkeitsstandards, die es erfüllt und ist alles super. Das verkauft sich also besser. Also nehme ich doch mal, könnte es ja auf die Idee kommen, dass es sagt, ich nehme einfach noch ein weiteres Zinn, was nicht so gut ist, deklariere das aber einfach als Minster-Quelle Zinn, also Minster, als hätte das Minster rausgebracht und hau einfach mal die doppelte Menge an Volumen raus und tu so, als wäre das alles von der guten Quelle. Wenn es jetzt mit MineSpider-Technologie arbeitet, kann die Quelle, die ursprüngliche Quelle sagen, Moment mal, du hast aber nicht die Zertifikate dazu, also kann das von dir nicht in diesem Volumen durchgereicht werden. Das heißt also, so kann man dann sicherstellen, dass auch tatsächlich nur eine begrenzte Menge, wie sie eben am Anfang mal zur Verfügung stand, nicht plötzlich durch Veränderungen von Dokumenten erhöht werden kann.
Okay.
Das war übrigens auch der Punkt, warum ich eigentlich auf MineSpider, warum ich das so interessant fand und von diesem Konzern in dieses kleine Startup gesprungen bin, weil mir das in meiner täglichen Arbeit eben sehr häufig vorkam, dass ich eben, ich war darauf angewiesen, dass ich irgendwelche PDFs bewerten musste mit irgendwelchen Dokumenten, zum Beispiel Gutachten zu irgendwelchen Daten, zu irgendwelchen Quellen von Mineralien.
Ja,
das sieht natürlich immer top aus, aber man kann nicht erkennen, ob jemand dazwischendurch irgendwas daran verändert hat, ob irgendwelche Mengen geändert wurden oder Namen und so.
Ja. So, auf das Thema Gutachten würde ich auch gleich nochmal, würde ich auch gleich nochmal tiefer einsteigen. Ingo, nochmal von eurer Perspektive aus, was ist jetzt der Output oder habt ihr jetzt ein Dokument oder dieses Zertifikat irgendwo vorweislich wieder für eure Kunden oder was ist der genaue Output, den ihr da jetzt vorliegen habt?
Ja, wie gesagt, wo wir noch nicht die Blockchain nutzen, haben wir quasi ein Dokument, eine Bestätigung, ein Zertifikat, dass das alles richtig ist. So, das heißt also, dass die Source genannt wird und dass es den Anforderungen entspricht. Ja, das kriegen die Kunden mit der Lieferung dabei. Ja. Aber es ist halt auch nur ein Stück Papier, ne? Also nochmal, das hat ja auch alles viel mit Vertrauen zu tun. Bei uns wird intern gerne immer der Vergleich mit dem fair gehandelten Kaffee genommen, wenn man jetzt im Supermarkt ist und guckt sich die Kaffeesorten an, da sind mittlerweile die Hälfte von fair gehandelt, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist wahrscheinlich der nicht fair hergestellte Kaffee der größere Anteil, aber irgendwie sieht es nicht danach aus. Ne? Wir vertrauen da auf dem Siegel, was auf der Verpackung drauf ist. Weil wir andere Möglichkeiten haben wir nicht. Und mit der Blockchain gibt es dann halt die andere Möglichkeit. Das ist das Spannende daran.
Warum fragen sich das eigentlich nicht alle aus dem Umfeld? Also ihr seid ja jetzt da schon ein Stück weit Vorreiter, könnte man sagen. Gibt ja wahrscheinlich auch andere, die das machen könnten. Warum machen das nicht alle so?
Ja, das ist eigentlich schnell beantwortet, weil es teurer ist, das Material. Ne? Ist klar, wenn ich natürlich das Material da beziehe, wo viel Wert auf Umweltschutz, Arbeitsschutz, soziales Engagement und diese ganzen Faktoren, wo viel Wert drauf gelegt wird, macht das Material automatisch teurer. Da braucht man kein Betriebswirt zu sein, um das zu erkennen. Das heißt also, die Produktpreise, die wir auf dem Markt haben, werden auch größtenteils durch den Metallanteil definiert. Das heißt also, ich sag mal, der Anteil des Preises von dem Metall liegt bei über 90%. So, wenn ich natürlich jetzt teurer einkaufe, muss ich das zwangsläufig weitergeben, den Preis. So, und momentan ist es aber so in dem klassischen Geschäft, dass der Preis eigentlich eher durch Menge und Qualität so ein bisschen definiert wird. Und ja, also viele wollen da noch nicht dran. Viele wollen, aber das ist ja auch genau das Problem. Es wird immer populärer. Es wird immer präsenter auf dem Markt. Immer mehr Kunden greifen darauf zu. Und umso schwieriger wird es ja dann eigentlich auch. Ne? Das heißt also, wenn jetzt andere Marktbegleiter nachziehen und mit dem gleichen Thema auftreten, da kommt ja das mit dem Massenstrom, was der Volker gerade angesprochen hat, immer mehr ins in den Fokus. Mm-hmm. Ne? Kann das eigentlich von den Mengen her noch so sein? Oder wird das gemischt? Ne? Dann werden andere Materialien, andere Zinnsorten mit dabei gepackt und gibt es dann halt dieses klassische Greenwashing oder so. Das, ist schwierig.
Ja. Nee, verstehe ich. Also ihr habt natürlich auch entsprechend den Aufwand, aber dafür natürlich auch den, wie sagt man so, Dokumententrust für die Nachweisbarkeit durch diese Blockchain am Ende, wo klar, ihr habt dann höhere Aufwände, was natürlich vielleicht auch ein Stück weit den höheren Preis mit sich bringt, aber dafür eben auch eine wirkliche Nachweisbarkeit, was man ja so eben nicht hat. Und da wollte ich jetzt gerade auch nochmal reinspringen, weil ich weiß nicht, ich kenne das bislang so, man macht ja auch ein Gutachten vor Ort, wo jemand dann eben eine Fotodokumentation macht und die ganzen Daten irgendwo eintippt. Wie ist das dann faktisch vor Ort? Weil da wird ja ein Gutachten durchgeführt und es kann ja sein, dass an diesem Tag dann alles tipptopp ist und alles ist genau so, wie es laufen soll und den nächsten Tag ist wieder alles anders, so in Richtung Kinderarbeit oder wie auch immer, in welche Richtung man da jetzt denken kann. Wie ist das vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen jetzt durch solche Blockchain-Technologien? Wird das dann wegfallen oder wie?
Ganz wegfallen wird es wahrscheinlich nicht. Die Minen selber haben natürlich auch große Standards sich auferlegt. Das heißt also, ob das irgendwelche ISO-Standards sind oder Umweltstandards, die auch zertifiziert werden, mit denen sie natürlich ein Stück weit schon nachweisen können, aber wahrscheinlich bleibt es nicht aus, dass ab und an ein neues Gutachten erstellt werden muss.
Also ich glaube, dass die Technologie schon helfen kann, das Risiko für diejenigen, die nicht compliant sind, zu erhöhen. Bisher war es nämlich so, dass wenn nehmen wir an, bei der Mine, da wird ein Gutachter herangeholt und der würde bestochen werden. Das ist ja, kann ja durchaus ein denkbarer Fall sein, dass man den Gutachter besticht. Der hat jetzt unter Umständen noch nicht mal ein großes Risiko, dass das irgendwie auffällt. Weil man immer sagen könnte, ja, ich habe mein Gutachten richtig gemacht, aber das ist irgendwie nachher gefälscht worden. Das ist, mein Name ist irgendwie ausgetauscht worden. Ich war vielleicht gar nicht in dieser Mine. Ich habe nie was gemacht. Mein Name, der da drin steht, den hat irgendwer da reingehauen. Ich stehe da gar nicht mit in Kontakt. Mit der Blockchain ist es so, dass ich dann eben diese Informationen, wenn der Gutachter bestätigt und auf der Blockchain diese Daten mit, also bei der Einführung dieser Daten mit, damit betraut ist auch, dann kann er sich später nicht mehr rausreden und sagen, nee, ich habe das aber gar nicht so gemacht. Ich war da gar nicht vor Ort oder ich habe bestimmte Sachen nicht gesehen. Genauso wie der diese Daten als Unternehmer einstellt, der ist sein Leben lang damit verknüpft. Er kann sich nicht mehr rausreden, was er irgendwie, dass er das vorher mal gesagt hat, nicht irgendwie dokumentiert wäre. Und das ist ein Punkt, der, wenn ich einmal gebrandmarkt bin, dann wird mich keiner mehr als Gutachter beauftragen. Oder werden Leute sagen, Moment mal, deine Sachen kann ich aber nicht mehr kaufen, weil ich weiß ja nicht, ob du dann vielleicht doch irgendwas Gefälschtes da reinstellst. Das bedeutet also, ich muss mir schon wirklich sehr genau überlegen, ob ich vertrauliche Daten da reinstecke, ob ich Sachen, vertrauensvolle Daten dort reinstecke, ob ich wirklich das so mache, wie das eben auch erwartet wird, oder ob ich betrügerisch unterwegs bin.
Ja, sichert aber auf der anderen Seite den Gutachter auch ab, oder? Wenn ich das Zertifikat entsprechend so hochlade, dann ist das ja einmal mit dem Stempel oder mit dem, wie hattest du es vorhin genannt, dem Hashcode versehen, mit dem es dann hochgeladen wird und nachweisbar auch nicht mehr fälschbar im Anschluss ist. Ne? Wo dann ja auch wieder eine Versicherung und auch wirkliche, da gibt es ja, ich stelle mir das so vor, verschiedene wirklich Rechts- oder auch, sag ich mal, Verhandlungen, wo es dann darum geht, wer hat da Schuld, wo greift die Versicherung und solche Themen. Da muss ja auch eine bestimmte Nachweispflicht dann erbracht werden. Das könnte ich ja damit auch machen.
Genau, ne? Also man muss vor allen Dingen sehen, dass bisher ist es so, ich kann mir vielleicht auch auf anderer Weise Informationen bestätigen lassen. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich ein Gutachten bekomme von der Firma XY, also nur beispielhaft von TÜV Süd oder so, kann ich da anrufen oder ins Internet gehen und mir das alles angucken. Die werden mir das vielleicht auch bestätigen, dass das Gutachten echt ist. Wenn ich das über die Blockchain mache, brauche ich da nicht mehr anrufen, weil ich kann sehen, okay, das ist von dem eingestellt worden und das ist richtig. Wenn das eben entsprechend transparent gemacht wird. Also wenn ich auch im Prozess erkennen kann, ja, die waren dabei. Und das ist also, dass die Technologie dort schon mal Arbeitsschritte erleichtert, also ganz nennenswert erleichtert. Es ist auch so, dass eben das relativ schnell geht. Also die Informationen habe ich eben auch alle zur Hand. Wenn ich jetzt am Ende der Lieferkette bin, da sind eventuell zig Beteiligte in der zwischendurch eben in der Lieferkette gewesen. Und das eventuell auch immer wieder, weil es teilweise eben auch Recycling-Loops sind, die dann irgendwann große Mengen immer wieder im Kreis drehen, wo ich trotzdem von Anfang an erkennen kann, und relativ schnell analysieren kann, ja, das ist alles korrekt hier, was ich dort habe. Das ist nach bestimmten Benchmarks eventuell bewertet worden und so weiter. Und das ermöglicht quasi eine Technologie, die es hilft, diese Daten eben zu sammeln und nach bestimmten Kriterien zu erfassen. Oder auch eben nach bestimmten Kriterien auch auszuwerten. Das ist zum Beispiel der zweite wichtige Punkt. Also die Daten, die reinkommen, sind eine Sache, aber was ich damit anfange und wie ich die dann bewerte, das kann sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welchen Zweck ich erfüllen möchte. Und deswegen muss man halt sich dann diese Technologie zunutze machen, um die Abläufe zu vereinfachen und eben je nach Bedarf die Fragen, die man beantwortet haben möchte, eben auch erstmal stellen, diese Informationen aus der Lieferkette reinholen in diese Blockchain und dann entsprechend auch auswerten.
Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ein bisschen von oben betrachte, so auch ein Stück weit in Richtung etablierte Strukturen, die es in unserem System allgemein schon gibt, wie ist denn da eigentlich die Gesetzes- und Rechtslage für solche Themen? Muss ich das aktuell schon nachweisen? Und wenn ja, in welchem Rahmen? Gibt's da? Also gibt's ja wahrscheinlich schon. Was ist da so die Ausgangssituation dafür?
Da kann ich vielleicht auch schon was zu sagen. Also das war eben auch ein wesentlicher Teil meiner Aufgabe früher im Konzern, aber auch jetzt eben bei Mindspider. Es gibt bestimmte Gesetze, die greifen für bestimmte Konstellationen. Also zum Beispiel für bestimmte Mineralien. Zum Beispiel 3DG nennt man das, also Gold, Zinn, Tantalum und so, die aus dem Kongo kommen. Da muss ich ab bestimmten Mengen konkret nachweisen und ausschließen, dass die zum Beispiel Konflikte finanzieren. Das hat ursprünglich mal, hieß das der Frank Dodd Act, das haben die Amerikaner eingeführt zuerst. Dann sind die Europäer draufgesprungen, aber auch die Chinesen und andere. Viele Nationen haben sich dem angeschlossen und sagen, wir wollen nicht, dass man Konflikte in Krisenregionen finanziert, indem man einfach auf dem Schwarzmarkt Metalle in den Wirtschaftskreislauf bringt, die einen Haufen Geld einbringen und dann später eben Waffenhandel, Menschenhandel und Kinderarbeit oder sonst was finanzieren. Und das ist zunächst mal beschränkt gewesen auf eine bestimmte Region, Konfliktregion eben und auch auf bestimmte Mineralien, die eben typischerweise dafür anfällig waren. Wird aber mittlerweile auch immer mehr auf andere Produkte oder Komponenten angewandt. Also das ging dann zum Beispiel los, dass man sagt, naja, 3TG, also diese vier Grundstoffe sind zwar ganz nett, aber Kobalt zum Beispiel kommt häufig auch aus dem Kongo, da werden dann dieselben Fragen gestellt, weil Kobalt eben plötzlich für die Automobilindustrie sehr wichtig wurde, ließ sich da sehr viel Geld mit verdienen und jetzt sind alle Hersteller von Batterien und auch Automobilindustrie vor allen Dingen eben darauf hinaus, darauf ausgerichtet, eben Kobalt aus guten Quellen zu bekommen. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen entsteht da sehr große Nachfrage, die auch eine sehr große Dokumentation erwartet, weil man eben ausschließen will, dass das Konflikte finanziert. Und so gibt es auch viele andere Sachen, viele andere Rohstoffe in der Automobilindustrie und in anderen Industrien. Da werden diese Standards dann ebenso angewandt, obwohl da kein Gesetz für das vorschreibt.
Ja, wobei man bei diesem, gerade bei diesem Frank Dodd Act dazu sagen muss, da geht es hauptsächlich darum, dass mit dem erwirtschafteten Geld von der Mine keine bewaffneten Konflikte oder irgendwie sowas. Also sprich, dass da keine Waffen von gekauft werden und so weiter und so fort. Es gibt also keinen Rückschluss darauf, inwiefern da Kinderarbeit oder Zwangsarbeit oder Umweltverschmutzung oder sonst so mit drin ist. Das ist ja genau das Problem. Ne? Genau. Es geht erstmal nur ums Finanzielle.
Genau, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Dinge hat man reguliert, die fangen erstmal auf finanzieller Ebene an. Also zum Beispiel ist es auch jetzt so, dass ich mit meinen wirtschaftlichen Aktivitäten keine Geldwäsche fördern darf. Ich muss also, wenn ein Geldwäscheverdacht besteht, nach allen möglichen Normen beachten und prüfen, kann ich ausschließen, dass dass ich irgendwie mit Geldwäsche in Verbindung gebracht werde. Das hat aber bestimmte Grenzen. Also da muss ich zum Beispiel in der Regel nicht die gesamte Lieferkette durchgehen, es sei denn, ich weiß das. Oder ich habe ein sehr hohes Verdachtsmoment. Genauso wie Datenschutz, da sagt man ja auch, wenn ich zum Beispiel schon ahne, dass die Daten, die ich bekomme, irgendwie Datenschutzgründe verstoßen, dann muss ich da was gegen tun. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass eben diese Krisenregionen oft eben nicht nur zum Beispiel eben Geldwäsche betreffen oder Finanzdelikte oder eben kriminelle Finanzierungen eben hervorrufen, sondern gleichzeitig oft auch damit eben Umweltdelikte einhergehen, irgendwelche Menschenhandel mit betroffen ist und so weiter, Zwangsarbeit und so weiter, Kinderarbeit. Das sind alles Themen, die finden in vielen Fällen parallel statt, aber durchaus nicht immer. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hat Ingo völlig recht. Das ist sehr wichtig, dass man das auch differenzieren kann. Und deswegen dachte ich auch vorhin, das ist je nach Anwendungsfall, muss ich gucken, welche Fragen stelle ich, worauf kommt es mir an, was ist wichtig für die jeweilige Transaktion und wie bewerte ich das jeweils im Einzelfall.
Ja, vollkommen. Jetzt mal in den Mittelstand geblickt, Ingo, wie ist das? Gibt es da, also gilt dieses Gesetz oder gibt es da ein Gesetz, was da gilt? Oder was sind so Voraussetzungen vielleicht für den Mittelstand auch in diese Veränderungen zu gehen, auch mit nachhaltigen Themen und so weiter? Wie ist denn da der Status quo?
Ja, da gibt es jetzt meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach kein Gesetz zu. Da gibt es halt wirklich nur ja, das eigene Bestreben des Unternehmens, ne? Dass das Unternehmen sich das auf die Fahne schreibt. Wir haben da generell hohe Ansprüche an uns, auch was das Reduzieren von Plastikanteilen in unserer Verpackung und so weiter geht. Und wir finden das Thema halt auch sehr spannend und auch sehr zukunftsorientiert. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass das immer mehr für uns auch zu tragen kommt. Ne? Das ist was man nicht vergessen darf oder was man nicht so außer Acht lassen darf, sind die Mengen, über die wir hier reden. Ne? Wenn du jetzt mal auf so einer Leiterplatte drauf guckst, dann sind da vielleicht 5 Gramm Zinn drauf.
Ja.
Das ist ja jetzt erstmal wenig. Aber wenn man jetzt mal überlegt, wie viele elektronische Geräte im Umlauf sind, wie viele elektronische Geräte in den Haushalten platziert sind, wie da die sprunghaften Entwicklungen alle Jahre wieder sind, ne? Das ist ja unvorstellbar. Und wir haben da die ganzen Wearables und was da alles noch auf uns zukommt, noch gar nicht mit drin. Und ich sag mal, wir als Mittelständler mit gerade mal 100 Mitarbeitern, wir bringen mit unserer Firma schon über 1000 Tonnen jedes Jahr an Lot in den Markt rein. Und dann gibt es ja noch die ganz Großen. Also das sind richtig Mengen, über die wir hier reden. Und das heißt, das wird irgendjemand trägt die, Umweltkosten und so weiter dafür. Also irgendwo wird was kaputt gemacht. Das ist einfach so. Und wir wollen halt sehen, dass das offen wird und dass die Leute das sehen und dass sie halt wissen, okay, man muss ein bisschen mehr vielleicht für das Produkt bezahlen, aber dafür hat man halt die Gewissheit, dass der Schaden, der angerichtet wird, nicht ganz so groß ist.
Ja, hast du eine Empfehlung oder Tipps aus der Praxis, was du auch vielleicht anderen mit an die Hand geben möchtest? Wenn ich jetzt ein Unternehmen betrachte, was vielleicht gleiche Ansätze und auch gleiches Mindset zu dem Thema hat und jetzt eben starten will, was sollte ich denn tun? In welche Ökosysteme muss ich da rein, um überhaupt jetzt zu starten mit dem Thema?
Ja, sich einfach mal die Mühe machen und einfach mal ganz genau betrachten, was kaufe ich da ein? Wo kommt das eigentlich her? Das ist, wenn ich in den Supermarkt gehe und mir einen Apfel kaufe, kaufe ich erstmal nur einen Apfel. Da setze ich mich nicht dahin und denke mal, an welchem Baum hat das Ding mal gehangen und wo hat der Baum gestanden und wer hat den abgepflückt, den Apfel, und wie ist er überhaupt hier hingekommen und wer hat den gewaschen und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja. Da macht sich ja kaum einer Gedanken. Ne? Wichtig ist, da ist ein Apfel, weil ich habe gleich Hunger und dann kann ich den essen. Da muss man sich so ein bisschen von lösen, da muss man weggehen. Wir machen das zum Beispiel wir haben da mit Zinn angefangen, aber das ist, wir haben so viele Stoffe, die wir handeln, und wir gehen alle Stück für Stück durch. Ne? Das heißt also, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben angefangen mit Fairtin, dass wir also Ja, das ist Fair und Tin, das ist ja im Prinzip das Synonym für fair gehandeltes Zinn. Wir haben jetzt eine komplette Green Connect-Linie rausgebracht, wo wir halt zum Beispiel bei Flussmitteln auch sagen können, okay, da ist ein hoher Alkoholanteil drin, ein hoher Isopropanolanteil. Den nehmen wir jetzt mal nicht aus der Mineralölfertigung, sondern es gibt alternative Möglichkeiten, zum Beispiel über Heufermentation oder sonst irgendwie sowas. Klar, auch da wieder, ja, das ist vielleicht, wir sind da vielleicht Vorreiter. Wahrscheinlich ist das Produkt auch am Anfang nicht so der Renner, dass sie uns direkt die Bude einrennen, aber wir haben uns damit auseinandergesetzt. Und ja, vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, dass es wirklich gefordert wird und dann ja, sind wir präpariert ein wenig. Ne? Das ist ja das Gleiche wie mit der Blockchain jetzt. Es gibt für uns noch keine wirkliche Notwendigkeit, dass wir an dem Projekt teilnehmen. Das gibt es nicht. Aber wir haben schon die Weitsicht, dass wir sagen, ja, wir möchten lieber von Anfang an dabei sein, damit, wenn es dann kommt, wir präpariert sind. Und da kann ich jedem, wirklich jedem nur sagen, setzt euch damit auseinander. Und vielleicht nicht immer die reine Marge im Blick behalten und die dicken, fetten Abschlüsse und über die Menge, sondern wirklich mal mit gutem Bauchgefühl und mit gutem Gewissen mal an die Sache drangehen.
Ja, vollkommen. Also Hut ab an der Stelle auch. Es ist echt ein wahnsinnig spannendes Projekt. Ich kannte es ja, bevor ich euch kennengelernt habe, noch nicht, dass es überhaupt solche Ansätze schon gibt und auch jetzt schon umgesetzt sind oder zumindest in der Pilotierung. Und also echt richtig, richtig stark.
Es ist vor allen Dingen auch noch nach oben hin offen. Ne? Das finde ich zum Beispiel auch das Spannende, wenn man jetzt mal noch mal weiter nach vorne guckt. Wir reden jetzt über den Nachweis, wo kommt das Material her? Aber man kann natürlich auch noch zusätzliche Informationen damit reinbringen. Ne? Vielleicht jetzt mal irgendwann mal interessant, wie viel Energie wurde eingesetzt, um das Material zu bearbeiten, um mal so einen kompletten Fingerabdruck zu bekommen oder Fußabdruck oder wie viel CO2 wurde dabei ausgestoßen und so weiter und so fort. Also wir gehen wirklich schwer davon aus, dass das die Technologie der Zukunft ist, weil die Transparenz einfach steigen wird und steigen muss und was wir auch für richtig halten. Also
Ja, was du jetzt ansprichst, ist natürlich auch interessant, weil ich meine, ich spreche ja jetzt hier irgendwo in einem Podcast-Rahmen auch über das Thema Industrial IoT und da geht es ja auch irgendwo um Live-Daten aus dem Feld, die damit connected werden und es wird dann natürlich auch mal spannend, wenn ich eben genau in Richtung Energiemonitoring gehe oder andere Parteien oder Daten auch damit einfließen lasse, die vielleicht auch live aus dem Feld da kommen. Ich glaube, wie du schon sagst, das ist nach oben offen und viel Spielraum für Ideen und auch wirkliche konkrete Mehrwerte für verschiedene Stakeholder an der Stelle.
Definitiv. Vielleicht kann ich auch noch was zu sagen aus der Perspektive von den Projekten, die wir durchgeführt haben, mit sehr namhaften Playern eben. Man hat oft den Eindruck, dass gerade in diesen großen Konzernen, dass die von sehr großen Lieferanten, von Zulieferern bedient werden und dass das eigentlich eher wirklich hauptsächlich fokussiert ist auf Masse und auf bestimmte Qualitäten und vor allem auch den Preis. Jetzt haben wir dann eben auch bei der Analyse dieser Lieferketten, die wir untersucht haben, mal nachgefragt, was denn die einzelnen Anreize eigentlich sind. Warum macht es Sinn für einen beteiligten, kleineren Mittelständler in einer Lieferkette oder auch für einen Einzelunternehmer, bestimmte Informationen bereitzustellen? Und da kamen ganz interessante Ergebnisse raus. Also zunächst mal ist es so, der erste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, den man verstehen muss, ist, dass oft sehr große Unternehmen parallel zu sehr kleinen Unternehmen arbeiten. Also es gibt eben nicht nur die großen Player in Lieferketten, sondern es ist alles Mögliche vorhanden, die auch unmittelbar nebeneinander arbeiten, ohne dass sie das zum Teil wissen. Und dann ist es noch so, dass in der Lieferkette sehr wohl Beachtung findet, wenn jemand gut dokumentieren kann, wenn jemand belegen kann, was er macht. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Zunächst mal ist es so, es hat eben viel auch mit der Qualität zu tun und so, dass ich eben meine Zulieferprodukte eben nachweisen muss, dass sie von einer bestimmten Quelle kommen, war ursprünglich mal hauptsächlich auch natürlich wegen der Qualitätsaspekte wichtig. Mittlerweile weiß man aber auch, dass das gleichzeitig natürlich erfordert oder mit sich bringt, dass man, wenn man seine Lieferkette gut kennt und auch persönliche Beziehungen hat, dass das sehr bestandskräftige Beziehungen sind, die also auch mal die eine oder andere Krise wegstecken oder bestimmte Schwankungen mitmachen, weil eben zum Beispiel die Preise nicht so krass ausschlagen, weil man eben auch viel mehr Vertrauen hat, weil man eben auch im Zweifel sagt, naja, ich beliefere lieber denjenigen so und so, weil den kenne ich seit 10 Jahren, da weiß ich, der macht das gut, das ist ein sehr guter Kunde von mir, der hat auch selber die gleichen Maßstäbe wie ich, mit dem arbeite ich lieber zusammen als mit jemand anderen, den ich nicht kenne oder der ständig wechselt, nur weil der Preis mal anders ist. Und das sind Aspekte, die kumulieren sich in der Lieferkette. Das ist eben dann nicht nur einer, das sind dann plötzlich eben ganz viele, die so ticken und die diese Maßstäbe setzen. Und plötzlich ist es so, dass ich mich auch sehr, also wenn ich selber transparent bin, werde ich auch entsprechend gesehen in der Lieferkette. Das heißt also, für die Beteiligten, die diese Lieferketten auswerken oder für die großen Procurement-Abteilungen, die gucken sehr wohl darauf, auch wenn es nur ein sehr kleiner Player ist mit einer sehr kleinen Menge, aber wenn der gute Kennzahlen hat, versucht man, den zu fördern und den drin zu halten, weil man weiß, das ist beständiger. Es kippt nicht so gleich um beim kleinsten Problem oder bei der kleinsten Krise oder so. Und das sind alles wichtige Aspekte, die einem vielleicht erstmal selber als Mittelständler oder als Kleinunternehmer nicht so bewusst sind. Man denkt immer, das fällt nicht auf, aber das kann durchaus auffallen, erst recht, wenn die Technologie das unterstützt, dass meine Informationen auch gesehen werden und nicht irgendwo hängen bleiben.
Ja, das wird ja zukünftig, denke ich, auch mit in die Lieferantenbewertung reingehen. Ne? Das heißt also, es wird nicht nur geguckt, was ist der Preis, was ist die Lieferzeit, was ist die Qualität, sondern das wird halt mehr werden. Das wird,
genau, wenn die Technologie erstmal den Kanal eröffnet, dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, einmal will ich natürlich die sozialen Kriterien abrufen, aber ich möchte auch den zum Beispiel den Carbon Footprint abrufen. Ich habe ja schon diesen Kanal, also kann ich diese Informationen relativ leicht erfassen, ne, und bewerten auch. Dann kann ich also feststellen, zum Beispiel eine Zulieferprodukte, die über Europa laufen. Ich kann feststellen, was aus anderen Kontinenten kommt, kann mir dann überlegen, macht das Sinn, dass es daherkommt? In vielen Umständen kann das wirklich tatsächlich Sinn machen, dass von irgendwoher weit herangeschifft wird, in manchen Konstellationen aber eben auch nicht. Und das ist alles, also umso mehr Transparenz ich habe, desto leichter ist es, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen wird meines Erachtens auch massiv zunehmen. Gerade jetzt auch unter dem Eindruck von Corona, wo man relativ schnell wissen musste, ja, was habe ich für alternative Liefergeflechte, wo kommt genau was her, welche Regionen haben welche Engpässe, welche Beteiligten haben welche Probleme, wie läuft ein Ramp-up wieder, ne, wenn ich langsam wieder hochfahren möchte, wo kann ich überhaupt was herbekommen, da ist die Kenntnis meiner Lieferkette extrem wichtig und hilfreich.
Ja. Gibt es da nicht auch schon so Token-Ansätze, mit denen ich sozusagen diesen Fußabdruck wirklich nachweisen kann, also für alle möglichen Supply-Chain-Thematiken? Ich hatte darüber irgendwie mal einen Vortrag oder einen Beitrag gelesen, wie man wirklich diesen Fußabdruck messbar dann auch gestalten kann. Das ist wahrscheinlich die gleiche Technologie am Ende, oder?
Ja, sag mal so, zunächst mal ist das, ich weiß nicht, Ingo, wolltest du da was zu sagen? Weil du
nee, ich kenne das jetzt auch so nicht, ehrlich gesagt, mit diesen Token und dem CO2-Abdruck. Also, das ist noch für uns alles relativ frisch.
Zunächst mal ist es so, dass es gibt da bestimmte Standards, die üblicherweise angewandt werden, um den Carbon Footprint zu ermitteln. Und das ist zum Teil eine relativ komplexe Angelegenheit. Also zum Beispiel, wenn ich als Unternehmen meinen eigenen Energieverbrauch messe, das ist vielleicht noch irgendwo machbar. Wenn ich aber jetzt Informationen aus der Lieferkette haben will, dann fragt man sich halt, naja, welche Zahlen sind denn schon irgendwo bei den jeweils einzelnen Beteiligten in der Lieferkette reingeflossen und wo fange ich an, plötzlich Sachen doppelt zu bewerten, weil die zum Beispiel dieselben Zulieferer-Produkte haben, aber die mit dem gleichen Vorlieferanten kommen. Und insofern man sich dann überlegt, naja, ich muss erstmal genau wissen, was ist eigentlich in die Kalkulation aufgenommen worden und was nicht. Und dazu helfen eben diese internationalen Standards, die es gibt. Jetzt kann ich anfangen, das natürlich auch in der Tokenform, das heißt also Blockchain-basiert zu erfassen. Da ist es mal so, dass da gibt es verschiedenste Ansätze. Bei uns ist es so, wir machen das, dass wir eben erstmal eine Benutzeroberfläche dafür gerade aufbauen, um eben Carbon Footprint in der Lieferkette zu erfassen. Also das heißt insbesondere, man nennt das Scope 3, das ist eben der lieferkettenrelevante Aspekt. Das heißt also, ich bekomme ein Tool an die Hand, was mir ermöglicht, relativ einfach diese Fragen erstmal abzurufen und auch durchzukommunizieren. Und da muss man immer wissen, dass es unter Umständen wichtig sein kann, dass nicht jeder den Namen jedes Beteiligten wissen darf, aus zum Beispiel Kartellrechtsgründen, aber auf jeden Fall die Kennzahl wissen soll, zum Beispiel die genaue Carbon-Kennzahl, damit ich meine Kalkulation aufstellen darf oder kann und das zum Beispiel auch bewerten lassen kann durch bestimmte Gutachter, die eben Sachen verifizieren und die Berechnung vielleicht auch nochmal überprüfen und so weiter. Ne? Und da lässt eben diese Blockchain-Technologie super viele technische Möglichkeiten zu, die mir erlaubt, verifizierte Daten zu erhalten und durchzureichen und auch durch Fachleute entsprechend bewerten zu lassen.
Ja, spannend. Ja, jetzt mal auf die Zeit geblickt, wollte ich nochmal ganz kurz fragen, habt ihr aus der Zusammenarbeit jetzt Learnings, die ihr auch anderen mitgeben würdet, zu diesem Thema? Ich meine, Ingo, wir hatten es ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Ich weiß nicht, Volker, ihr habt ja jetzt auch schon mehr Projekte gesehen. Kannst du da was mitgeben, wo ihr sagt, da würde ich drauf achten, da sind irgendwo Gelder geflossen, die hätten nicht sein müssen oder wie auch immer? Hast du da Tipps?
Ja, sagen wir mal so. Also ich kann auf jeden Fall schon mal das bestätigen, was Ingo gesagt hat. Es ist wichtig, dass man anfängt und vor allen Dingen auch mit seinem Bauchgefühl da vorangeht und guckt, was kann ich in meiner jeweiligen Situation als Unternehmen machen? Welche Informationen interessieren mich? Was sind die Kernprodukte, die ich zum Beispiel habe? Womit fange ich an? Und wir haben immer wieder gemerkt, wenn man mit den, wir nennen das eben the lowest hanging fruits, also mit den tief hängenden Früchten, mit den einfachen Aspekten und Sachverhalten anfange und von denen aus starte, also zum Beispiel ich versuche jetzt mit den besten Zulieferern von mir erstmal anzufangen zu sagen, okay, wollen wir das mal zusammen durchgehen? Wollen wir mal gucken, wo bestimmte Sachen herkommen? Ich muss nicht gleich alles umkrempeln, ich muss nicht gleich meine ganze Bandbreite an Zulieferstoffen abfragen, sondern ich fange an, mich zu konzentrieren auf die wirklich wichtigen Mengen und die wichtigen Player und so weiter. Und das kriegt dann normalerweise eine Eigendynamik. Man hat relativ schnell Lernkurven, die einem helfen, das weiter voranzutreiben. Man sieht auch gleich, wo ist es nicht so einfach, wo muss ich mehr Energie und Aufwand und Zeit investieren und was geht schnell? Welche Daten sind zum Beispiel schon vorhanden? Welche Daten lassen sich leicht erfassen, müssen aber erstmal nur richtig kommuniziert werden? Welche Player sind überhaupt in meiner Lieferkette, die für mich interessant sind? Das sind alles Sachen, die über die man sich Gedanken machen kann. Und mit dem ersten Projekt geht das dann meistens schon relativ schnell weiter, wie man auch eben bei Ingo sieht, man merkt, dass das nicht nur aus dem reinen Eigeninteresse gemacht wird, sondern es kriegt echt eine Eigendynamik, die sich auch über die Lieferkette weiter fortführt. Andere profitieren da auch von der Arbeit von zum Beispiel Stanol. Ne? Und das lässt sich auch kommunizieren. Man sollte da auch darüber berichten und sich austauschen. Ne? Ja. Das ist auch ein wichtiger Punkt,
was wir dass ja
man
machen.
Eben seine Learnings und seine guten und schlechten Erfahrungen auch austauscht, damit andere davon profitieren können.
Ne? Ja, vollkommen.
Und nicht die gleichen Fehler nochmal machen.
Ja.
Das kann man eigentlich so nur unterstreichen. Ne? Also es hat, das fängt vielleicht mit einem Projekt an, es wird aber immer mehr auch zur Identifizierung. Ne? Das heißt also, man bekommt da auch wirklich immer mehr Interesse dran, zu gucken, was eigentlich los ist. Man muss ja nicht immer gleich die komplette Büchse der Pandora öffnen, sondern so wie der Volker das schon sagt, man nimmt sich hier so ein paar Exoten oder ein paar von den Mengen her oder von den Preisen her wichtige Sachen ran und guckt mal einfach. Es kann ja auch sein, dass man relativ schnell damit fertig ist. Ne? Wenn das dann alles gut ist, dann kann man sich das nächste nehmen. Ne? Oder wenn man merkt, da ist irgendwie was oder da ist Verbesserungspotenzial und wenn man dann mal schaut, ja, was hängen denn dann wirklich für Kosten da dran? Ist es wirklich so teuer, wenn ich das etwas bessere Material nehme? Und macht mir das meine Kalkulation derart kaputt? Vielleicht kann ich auch mal mit meinem Kunden darüber sprechen. Vielleicht macht es ja sogar auch aus seiner Sicht dann Sinn, da gemeinsam vielleicht mal dran zu gehen.
Ja, vollkommen. Ja.
Also was wir auch gemerkt haben, ist, dass man dann auch anfängt, Fragen zu stellen. Warum ist das so, wie es ist? Das kann ja gute Gründe haben, dass irgendwas in einer bestimmten Konstellation läuft. Aber wenn man dann nachfragt, wird man auch schlauer und wie Ingo schon sagte, das kriegt dann eine Eigendynamik, die für alle Beteiligten sehr hilfreich sein
kann. Und wie ihr schon anfangen, die Lernkurve mitnehmen und dann kann man es ja immer noch ausbauen. Also wie ihr schon gesagt habt, klein zu starten und dann Step by Step das Ganze dann eben skalieren auch.
Ja, ganz genau.
Ja, und einfach auch mal die kleinen inneren Widerstände mal überwinden. Ne? Einfach jetzt mal zu sagen, macht vielleicht jetzt keinen Sinn, ich mach's trotzdem. Ich mach das jetzt einfach mal, weil ich da jetzt einfach gerade Bock drauf habe.
Ja, vollkommen. Jetzt mal in die Zukunft geblickt. Volker, Blockchain-Technologie ist ja in aller Munde. Jetzt haben wir es an einem konkreten Beispiel besprochen. Was glaubst du, wird da kommen die nächsten, weiß nicht, 5 Jahre? Was wird mehr werden? Du hattest das ja vorhin schon auch mal kurz angeteasert. Kannst du mal so 2, 3 Punkte dazu sagen?
Ja, gerne. Also ich glaube, ganz wichtig zu sehen ist, dass das jetzt momentan ist es immer noch ein Schlagwort. Ne? Das wird, also Blockchain wird gerne verwendet für Leute, die oder von Leuten, die sagen, okay, wir sind am ganz vorderen Ende dabei bei neuen Technologien und so weiter. Wichtig ist, dass das eigentlich in die Breite, in die Masse kommt und dann nicht ständig, neu erläutert werden muss. Genauso wie man eben, wenn ich jetzt das E-Mail verschicke, mich als Anwender interessiert nicht diese Hightech dahinter. Ich will einfach nur eine E-Mail verschicken und das möglichst einfach. Ich möchte Tools haben, die meine Arbeit erleichtern. Ich möchte nicht den Rattenschwanz an Technologie ständig neu erklärt bekommen oder irgendwie ständig mir da Gedanken zu machen müssen, ob das jetzt auch alles funktioniert. Das heißt also, es wird eine Massentauglichkeit bekommen. Es wird irgendwann auch klar sein, was die Vorteile sind, aber auch was die Nachteile vielleicht sind, ne? Und wie man was aufsetzen muss, was bestimmte Mechanismen sind, also zum Beispiel für welchen Anwendungsfall welche Art von Blockchain-Technologie am besten ist und wo die besten Mehrwerte rauskommen. Das wird sich in den nächsten 5 Jahren extrem gut entwickeln, denke ich mal, weil man sehr viel lernt von verschiedenen Playern an verschiedenen Stellen und die immer verzahnter miteinander arbeiten werden. Und gleichzeitig wird dann natürlich dann auch die Erwartungshaltung größer. Das wird, glaube ich, so kommen, dass man immer mehr sagen wird, ja, also es gibt die Technologie, also erwarte ich von meinen Beteiligten, bitte wendet die auch an, weil ich möchte meinen Daten trauen können. Ich möchte bestimmte Informationen haben. Das ist einfach, es wird sich zum Standard entwickeln. Ohne dass man noch viel über die Technologie dann sprechen muss. So wie heute eben keiner mehr über die Hintergründe des Datentransfers von der E-Mail spricht. Es sei denn, es geht um Abhören oder Missbrauch von Daten zum Beispiel. Das sind wichtige Themen, die werden immer wieder wichtig sein, aber es wird keiner mehr hinterfragen, ob es Sinn macht, eine E-Mail zu verschicken, ja oder nein.
Ja, und ich glaube, wenn es sich einmal etabliert hat, dann wird auch keiner mehr, und dann wird das irgendwo zum Standard, wie du ja gerade gesagt hast. Ne? Da werden vielleicht auch Versicherungen oder andere eben das voraussetzen für bestimmte Projekte oder wie auch immer. Ja, das wird, denke ich mal, auch kommen. Ja.
So wie jetzt heute jeder erwartet, dass man eine E-Mail-Adresse hat.
Ja, genau. Ja, wenn es Fragen zu dem Projekt gibt, ich denke mal, viele Hörer haben sich da ein Stück weit vielleicht auch wiedergefunden, super spannende Einblicke. Wie nimmt man Kontakt zu euch auf? Ich kann natürlich die Links zu LinkedIn verknüpfen und so weiter, oder habt ihr einen speziellen Wunsch der Kontaktaufnahme?
Ich fange mal an, also mir ist es egal, wir sind über alle Kanäle zu erreichen auf unserer Webseite. Ich denke mal, du verlinkst das noch.
Genau.
Sind die ganzen Kontaktdaten hinterlegt. Wir sind aber auch genauso bei LinkedIn vertreten. Also das.
Perfekt.
Das ist kein Problem.
Ja, bei mir genauso. Also man kann mich direkt über LinkedIn ansprechen, man kann mir eine E-Mail schicken, man kann auf unsere Firmenwebseite gehen. Es ist auch sehr interessant zu sehen, wer alles auf Hallo Mindspider schreibt, also wer uns da anspricht. Das sind sehr große Konzerne teilweise, aber auch sehr kleine Firmen. Da muss man keine Scheu haben, einfach an hallo@mindspider.com oder an mich direkt oder wie noch immer. Also wir sind immer da.
Perfekt, ich verlinke das entsprechend, ja. Ja, ich glaube, wir könnten dazu wahrscheinlich auch noch eine Stunde weiter diskutieren, aber ich glaube, das waren erste sehr gute Einblicke hier und ich würde jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich kann mich echt nur bedanken für die spannenden Einblicke in eure Welt, sei es die Zinnherstellung, aber andererseits eben die Blockchain-Technologie und das Ganze eben zusammengebracht in diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Use Case in diesem Rahmen, was ich ja auch entsprechend so veröffentliche, und ich denke mal, das Thema Nachhaltigkeit ist ja in den letzten Jahren auch vermehrt auch in die Wirtschaft eingetreten, gehört auch, ich hoffe, dass mir viele Unternehmen da eben auch ethisch auch ihre unternehmerische soziale Verantwortung auch sehen, dieses ganze Thema Corporate Social Responsibility und so weiter, und das auch ernsthaft zu nehmen und sich dem zu widmen. Deswegen war es mir auch wichtig, dass ihr heute dabei wart und da eure Einblicke mit reingegeben habt. Das ist auch irgendwo für mich auch ein Vorzeigeprojekt in die Richtung, also wirklich super spannend und yes, vielen Dank für eure Zeit und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart.
Ja, vielen Dank erstmal auch von meiner Seite, dass ich mit dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht und ich bin auch gespannt, was du weiterhin noch für interessante Folgen so aufs Podcast-Tableau bringst. Das ist ja mal wieder ganz interessant.
Da kommt noch einiges.
Das glaube ich.
Ja, das geht mir genauso. Also ich freue mich auch erstmal, dass ich die Möglichkeit hatte, hier uns vorzustellen, auch zusammen mit Ingo, mit Stanol. Es hat auch viel Freude gemacht. Und vor allen Dingen, mich interessieren auch die weiteren Sachen, die ihr macht, weil wir natürlich unsere Technologie auch immer wieder gerne nutzen, um mit IoT-Aspekten Informationen reinzubringen in die Kette. Ja. Hochautomatisiert. Also wenn dort Interesse besteht, vielleicht Zuhörer sagen, hier, ich habe einen Anwendungsfall, lass uns mal sprechen.
Genau.
Die können sich gerne jederzeit melden und ich denke mal, da wird sich noch einiges daraus ergeben können an Synergie.
Ja, ich denke auch. Breite Palette an Ideen, die wahrscheinlich aufkommt.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Okay, ja, danke euch und noch eine schöne Woche. Ne?
Ja, danke dir auch.
Dann ciao.
Ciao.
Hallo zurück. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet entsprechend mehrwertbringende Inhalte für euch mitnehmen. Und wenn ja, werdet gern Follower des Podcasts. Dann seid ihr auch gleich up to date für neue Folgen, News und Trends rund um das Thema Industrial IoT. Bei Fragen zu konkreten IoT-Projekten oder Feedback schreibt mir gern direkt über LinkedIn oder nutzt das Kontaktformular auf iotusecase.com. Wir bieten hier auch Unterstützung aus unserem IoT-Use-Case-Netzwerk heraus und aus unserer Use-Case-Datenbank und betreiben hier Matchmaking zu spezifischen Themen. Die besprochenen Praxisbeispiele, also die Use-Cases der Anbieter und den dazugehörigen Anwendern, sind direkt unter iotusecase.com zu finden. finden, recht einfach zu schreiben, also IoT wie das IoT und Use Case zusammen in einem Wort geschrieben.com. Wenn ihr hier auch eure Use Cases und euer Unternehmen vorstellen möchtet, ein bestimmtes Thema im Podcast hören wollt oder jemanden kennt, der über Use Cases aus der Praxis berichten kann, meldet euch gern direkt über LinkedIn oder das Kontaktformular bei mir und wir tun alles, dass dieser Interviewpartner, die Use Cases oder diese Folge beim nächsten Mal mit dabei ist. Ganz allgemein freuen wir uns natürlich, dass unser Netzwerk an unterschiedlichen Bedarfsträgern aus dem Industrial IoT-Umfeld stetig wächst. Gemeinsam wollen wir hier Know-how für das industrielle Internet der Dinge stärken und teilen, um Potenziale für die deutsche Industrie transparent zu gestalten und in der Praxis auch wirklich anwendbar zu machen. Ausgangspunkt sind hierfür, wie bekannt, die konkreten Anwendungsfälle, also die Use Cases. Und mit diesem Ansatz wollen wir Lernkurven steigern, geniale Ideen aus Deutschland und auch Ansätze von unterschiedlichen Bedarfsträgern teilen, aber auch über Fehler, Risiken und vertane Chancen berichten. Bis zur nächsten Folge, eure Gastgeberin Madeleine Mickeleit.